Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Es ist erstaunlich. Ich habe tatsächlich das neue Intro an das alte Alkohol-Ding sie rangeschnitten. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen. Heute Solidarität mit Christoph Raffelt und einer aberwitzigen Idee, die Christoph jetzt erklärt, während ich hier... Womit fangen wir an zu trinken?
Ist die und Holger Klein übrigens.
Ja, natürlich. Ne?
Ja. Das ist, ja. Ich habe eine aberwitzige Idee oder wer hat eine aberwitzige Idee?
Na, die aberwitzige Idee zu dieser Sendung. Aber so, erstmal sagst du mir, du hast wahrscheinlich auch eine aberwitzige Idee, aber erstmal sagst du mir, was ich aufmachen soll.
Rosé. Rosé. Okay. Von der Domaine Clavel und die Domaine Clavel sagt dir aber noch was?
Ja, von denen hatte ich mal ganz viel gekauft. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Wie hieß denn der?
Ja, wir haben halt...
Irgendwann hast du den mal angeschleppt und den fand ich so super, dass ich davon ganz viel getrunken habe.
Das war so einer der ersten Weine, die wir irgendwie zusammen getrunken und in größerem Maße irgendwie dann auch bestellt haben. Es war, glaube ich, auch meine allererste Bestellung, glaube ich, bei Pinade Picard.
Ah, okay.
Und das war Mescladi, war das auch. Also das ist jetzt der Rosé, aber den gab es auch schon in Rot damals, Jahrgang 2006. Und dann gab es noch Le Mateau.
Nee, das war es auch nicht.
Und dann gab es aber noch einen anderen, ja.
Tatsächlich, es gab noch einen anderen.
Diesen Einstiegswein.
Genau.
Es gab noch so einen Einstiegswein.
Wir hatten damals diesen Einstiegswein. Ich glaube, den Copa Santa hatten wir auch, dann als den besseren.
Hatten wir auch mal. Genau. Ja, Cadeau war das, glaube ich.
Ne? Cadeau, genau.
Ja, genau, Cadeau. Den habe ich in der, damals gab es noch Weinrallyes.
Was war das nochmal?
Ja, das war irgendwie so eine Veranstaltung von Weinbloggern. Da ging dann so ein Thema rundum, das hat dann jeweils jemand anders betreut und hat dann eben von allen Blogs die Artikel gesammelt und sozusagen einen Oberartikel geschrieben. Also das, was man jetzt hier komisch hört, das ist so ein Boeing Airbus Versorgungsflugzeug.
Wohnst du in einer Einflugschneise? Seit wann wohnst du in einer Einflugschneise?
Ja, schon immer, aber vom Airbus Werk. Das heißt, da kommen eigentlich nur so 5-6 Maschinen am Tag.
Okay, verstehe.
Oder 7 oder 8, aber eben diese Belugas, die alten Belugas sind halt besonders laut, weil die irgendwie noch Düsentriebwerke aus den 70er Jahren oder so haben. Ja, genau. Und
ist so
genau.
Modern hier.
Damals gab es noch die Weinrallye und da habe ich diesen Wein tatsächlich 2008 beschrieben. Ist ja auch schon eine Weile her.
Ja.
So. Aber ich dachte, das wäre irgendwie nett, weil wir in Frankreich waren und so ein bisschen Südwesten, Süden. Das passt ja jetzt auch irgendwie mit den beiden Rotweinen zum Wetter. Also wir haben ja hier so 15 Grad und Dauerregen etwa in Hamburg. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber
Ehrlich gesagt, ich sitze seit 3 Tagen am Schreibtisch und bin am Arbeiten. Ich habe vom Wetter gar nicht so richtig... Gestern war es komisch. Okay. Gestern waren irgendwie sowas wie 17, 18 Grad, aber dabei ein bisschen zu viel Luftfeuchtigkeit. Sodass, wenn du 3 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren bist, was ich gemacht habe zum Einkaufen, du danach komplett durchgeschwitzt warst, weil du dich zu dick angezogen hast, weil im Stehen die dünne Jacke nicht gereicht hat. Also so, Wetter.
Ja.
Naja.
Genau, also wir trinken heute sozusagen solidarisch für die A, oder ihr habt das zumindest bestellt so. Pinade Picard, also der Weinhändler, der bezahlt das. Also das können wir ja nicht bezahlen, weil wir kriegen ja eh nichts für die Sendung. Aber ich habe halt aus dem Urlaub heraus, ja, bitte?
Warm Händedruck,
ein Kistchen Wein.
Genau.
Aber
die Erstgeborenen.
Also ich war halt im Urlaub, als dieses Desaster an der A passiert ist. Und da gab es ja sehr schnell auch Solidaritätsaktionen dann, gerade eben auch von Winzern für Winzer. Die größte, die hat recht schnell Dirk Würz gestartet. Das ist ja auch so ein, ich sag mal, Blogger, Social Media Urgestein, Weinmacher, der mittlerweile eben auch das Weingut St. Anthony in Rheinhessen in Nierstein leitet. Und der hat schon am nächsten Tag hat er so eine riesen Solidaritätsaktion aus dem Boden gestampft. Also daher kommt eigentlich auch der Hashtag Solidarität. Und fast genauso schnell war der VDP, also der Winzerverband der Prädikatsweingüter. der eben unter dem Motto Der Adler hilft das Ganze zusammenfasst. Und da gehen jetzt auch praktisch alle Spenden hin, die so aus der Winzerszene kommen. Weil die unterstützen jetzt natürlich nicht nur die eigenen VDP-Betriebe, sondern eben alle gleichermaßen, die Unterstützung brauchen an der A. Und das sind eigentlich alle, mehr oder weniger natürlich. Also es gibt Weingüter, die gibt es im Prinzip nicht mehr, weil die Häuser weggerissen worden sind. Also die Winzer, die ich am besten kenne da, eben Julia Bertram und Benedikt Baltes, wer da mal irgendwie auf die Seite schaut, der sieht halt auch ein paar Bilder davon. Die haben eigentlich alles verloren, ne? Weil die hatten ja vor 2 Jahren, ja, so ziemlich alles. Die hatten vor 2 Jahren neu angefangen. Also die Julia hat in Dernau die Weine im Keller eigentlich ihrer Mutter gemacht.
Ja.
Hat die Weinberge auch sozusagen sukzessive bekommen. Und der Benedikt, der kommt ja auch von der A, der war aber dann in Kurfranken. Ja, hatte das Weingut der Stadt Klingenberg.
Genau, Weingut Stadt Klingenberg, ne? War das, genau. Mit diesem wunderbaren Spätburgunder. Ja.
Genau. Und dann haben die sich aber kennengelernt, eben Benedikt und Julia, und sind ein Paar geworden. Und dann hat die Julia zuerst ihre Weine in Klingenberg eben ausgebaut, und dann haben die aber geheiratet, ein Kind bekommen, und dann war das zwischen Dernau und Klingenberg einfach viel zu viel Fahrerei. Und dann hat der Benedikt gesagt, okay, ich gehe zurück an die A, und die haben eben von ihren Eltern sozusagen Weinberge bekommen und haben dann vorletztes Jahr irgendwie angefangen zu bauen und ihr Weingut sozusagen neu gegründet als Bertram Baltes. Darunter findet man die auch im Netz unter bertram-baltes.de. Mhm. Und der Michael, treuer Zuhörer, der jetzt irgendwie mit Sicherheit im Chat wäre, wenn er könnte.
Wenn der Chat funktioniert auf die Seite. Würde,
ja. Genau. Und und die haben im Prinzip, ich habe mit Michael noch telefoniert letzte Tage, und der sagte,
Entschuldige, ich habe gesehen gerade die Bilder von Bill. Mhm. Das ist ja furchtbar.
Ja, die haben so von den, also ich meine, die hatten jetzt noch kein großes Flaschenlager, weil die halt erst seit ein paar Jahren zusammen machen, aber die hatten 23.000 Flaschen, und von denen haben sie wahrscheinlich noch irgendwie so 1.500 übrig, ne? Der Rest ist weggeschwemmt worden.
Naja, und das ganze Haus ist weggeschwemmt worden.
Das ganze Haus ist weggeschwemmt.
Gut, da ist man im Zweifelsfall versichert, aber...
Ja, aber ich meine, letztlich ist es der Wahnsinn, und es sieht da halt aus wie, im Zweifelsfall sah es nach dem Krieg da nicht so schlimm aus wie jetzt, glaube ich, ne?
Ja.
Da nicht zumindest, also das ist schon sehr extrem, und ich denke, also jetzt gab es total viele Helfer, und wer zufälligerweise im September, Oktober sich eine Woche freinehmen kann, der wird mit Sicherheit mit offenen Armen an der A, und zwar bei so ziemlich jedem Winzer, empfangen werden, weil dann die Lese losgeht, und die ja auch überhaupt keine Lesemannschaften von außen anheuern können. Ne? Da kommen ja ganz viele Lesemannschaften, zum Beispiel aus Polen, die da seit Jahren arbeiten, aber die brauchen natürlich eigentlich die Unterkünfte, die jetzt nicht mehr da sind. Und so. Das heißt, die müssen im Prinzip sozusagen sich gegenseitig helfen, und an befreundete Winzer, die dann eben vorbeikommen, aber die sind dann natürlich selber auch in der Lese. Also es ist schon, jetzt mal abgesehen davon, dass Geld zusammenkommt, mit dem man, glaube ich, einiges machen kann, und das war bei mir so die Idee, das ist jetzt so der kleinste Beitrag, den ich jetzt gerade im Urlaub überhaupt irgendwie auf den Weg bringen kann, dass wir irgendwie den nächsten Podcast und vielleicht auch noch den folgenden irgendwie uns damit beschäftigen, aber da ist halt noch viel mehr nötig natürlich.
Aber haben die denn überhaupt, ich meine, jetzt können die Baltes natürlich ihre Trauben lesen, aber in welchem Keller wollen die denn den Wein machen? Also da kommt doch jetzt ein ganz anderer Wein raus, als wir von denen gewohnt sind. Also im Grunde,
müssen wir
wieder neu anfangen, oder nicht?
Ja, die werden schon in gewissem Maße neu anfangen, aber das war jetzt eh noch so eine Übergangsphase, und ich denke mal, der ist jetzt ja nicht im Streit da in Klingenberg rausgegangen, sondern irgendwie auch noch als Berater da tätig gewesen. Also das heißt, die Verbindungen sind einfach da, und ich könnte mir jetzt gut vorstellen, ich habe mit den beiden ehrlich gesagt noch nicht telefoniert, weil ich dachte, die haben irgendwie echt gerade total was anderes am Hut, aber das werde ich noch machen. Aber ich denke mal, dass der Klingenberger Keller mit Sicherheit auch für sowas zur Verfügung steht oder bei anderen Winzern. Aber klar, da kommt unterm Strich, kommt dann irgendwie schon in gewissen Maßen anderer Wein dabei raus, aber das ist dann halt sozusagen Katastrophenjahrgang oder was auch immer, ne?
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, dass die trotzdem vernünftigen Wein rausmachen werden. Also wenn die ihre Trauben reinholen und mit den, ich sag mal, mit den weinbergseigenen Hefen ja vergären. Dann kommen halt von anderen Kellern noch andere Hefen dazu. Natürlich, ne, weil ja in den Kellern einfach auch sich ein ganz eigener Hefetyp auch ansiedelt in jedem Keller.
Eben.
Der immer auch den Wein dann beeinflusst. Ja.
Und wenn der Keller weg ist, dann ist die Hefe weg.
Das stimmt, wobei, wie gesagt, der Keller war ja noch, der war ja im Prinzip gerade erst neu, ja, das war ja alles neu. Also das ist schon krass. Das ist schon sehr krass. Irgendwie. Naja.
So. Wir haben jetzt übrigens wieder einen Chat, habe ich festgestellt.
Oh, okay.
Er heißt web.libera.chat. Da muss ich mal gucken, dass ich das auch in meinen Client dann irgendwie eingerichtet kriege. Aber es funktioniert im Web auch irgendwie. Und da sind so ein paar unserer Hörerinnen und Hörer, versammeln sich da gerade. So.
Okay. Gut.
Kräuterhonig.
Ja, genau. Und wir waren im Prinzip ja ich tippe das mal eben auch ein. Ich versuche mal, ob ich da auch reinkomme. Und dann widme ich mich irgendwie wieder diesem Wein und dieser ganzen Region vielleicht erstmal.
So. Hm?
Was? Dieser ganzen Region erstmal, also die Domaine Clavel, die steht auch auf der Flasche oben rechts drauf, die oder unten rechts, je nach Flaschen und Etikett, die befindet sich ja im Langen Dock.
Ja.
Und das Langen Dock, man hört das schon, das heißt ja Lange Doc, also die Sprache des Okzitanischen, also des Ok. Man hat dort ja früher eine andere Sprache gesprochen als im Rest von Frankreich, nämlich Okzitanisch. Das ging dann bis ins Spanische hinein.
Ja.
Und insofern hat die Region auch immer so einen eigenen Status auch gehabt und war eben auch sehr rebellisch und hat sich irgendwie lange Zeit eben nicht in das restliche Frankreich sozusagen integriert, weswegen es sogar irgendwann auch Kreuzzüge in die Region gab. Und man kennt vielleicht diese Katara, ne? Es gibt ja noch Katara-Burgen auf den höheren Gipfeln da im Roussillon, kurz vor der spanischen Grenze. Da haben sich dann eben diese Abtrünnigen irgendwie zurückgezogen, sind aber dann doch irgendwann eben geschleift worden sozusagen, diese Burgen. Und das Ganze ist dann in Frankreich eingemeindet worden und die Sprache hat sich dann auch gewissem Maße verloren. Also man kennt sie natürlich noch, aber es gibt nur noch wenige, die das sprechen. Aber tatsächlich heißt diese ganze Region da, die heißt eben Languedoc von dieser okzitanischen Sprache. Und eingebunden ist es heutzutage in so einen größeren sozusagen Weinverwaltungsbereich. Das nennt sich dann auch Okzitanien. Und es fängt sozusagen unterhalb von Bordeaux an. Das ist dieser ganze Südwesten Frankreichs. Und geht dann übers Languedoc bis ins Roussillon. Das ist sozusagen der kleine Rest zwischen Languedoc und der spanischen Grenze, also den Pyrenäen. Ne? Und ja, man hat so im Languedoc hat man in den 80er Jahren noch 400.000 Hektar Weinberge gehabt. Kann man sich kaum vorstellen. Also Languedoc und Roussillon.
400.000? Wie viel haben wir in Deutschland?
Ja, so 120.000.
Okay. Krass.
Ja. Also das ist echt krass. Also es gibt unglaublich viel Wein im Languedoc. Und Roussillon, also in diesem ganzen Okzitanien, also insgesamt dieser Südwesten Frankreich, denn sie nennt sich auch Südwest, da gibt's ja ganz viele, also da, wo wir auch schon waren, hier Maliron und so, ne, waren wir ja vor einiger Zeit. Das sind so 34.000 Hektar, ist auch schon eine Menge.
Ja.
Roussillon,
mehr als
das
mehr
ist dann
wir Riesling eben, haben, ja.
Ja, ja. Genau, Roussillon, das ist sozusagen der kleinere Gebiet, aber eben mit einigen sehr, sehr guten Weingütern und eben auch diesen ganzen Muskats und so, diesen Süßweinen. Die haben 21.000 Hektar und dann teilt sich sozusagen heutzutage so ein bisschen der Rest auf die Qualitätsweinbaugebiete im Languedoc. Das sind so 62.000, 63.000 Hektar und das Pays-Doc, das sind so 120.000 Hektar, also das ist das Landweingebiet von Okzitanien, hat etwa genauso viel Hektar wie ganz Deutschland. Und Landweingebiet heißt im Prinzip, das sind, ich sag mal, die typischen Languedoc-Weine, wie wir die jetzt hier im Glas haben, also alle drei Weine, das sind immer alles Cuvées. Also der klassische südfranzösische Wein ist eine Cuvée aus südfranzösischen Rebsorten und der Pays-Doc, der Landwein, der ist eigentlich ausschließlich ein reinsortiger Wein aus südfranzösischen, aber auch aus anderen Trauben. Also man findet da auch reinsortige Chardonnay, Pinot Noir, wo man sich fragen muss, was hat jetzt Pinot Noir irgendwie in Südfrankreich zu tun? Aber
ja, eben wirklich, was hat der in Südfrankreich zu tun?
Ja, genau.
Warum muss man sich das fragen? Tu doch nicht so, als wüsste ich, worüber du redest.
Ja, weil Pinot eigentlich eher so eine Rebsorte ist, die gerade dann gut wird, wenn sie in kühlen Ecken auf Kalkböden eigentlich wächst, ja, dann dreht die sozusagen zur Hochform auf. Das gilt auch für Chardonnay, aber Chardonnay ist so ein bisschen genügsamer. Ja. Chardonnay kannst du überall anpflanzen und es gibt einen halbwegs vernünftigen Wein. Pinot wird halt viel zu schnell, viel zu warm eigentlich. Mhm. Und ist dann kein wirklich schöner Wein. Also ich habe eigentlich noch keinen wirklich guten, vernünftigen, trinkbaren Pinot Noir aus dem Süden getrunken. Das gehört da eigentlich nicht hin. Aber man findet es halt trotzdem. Ja, und genau, das ist also Languedoc und in diesem Languedoc gibt's halt diverse, sozusagen diese diverse verschiedene Qualitätsweinbau-Appellationen. Mhm. Also das Ganze ist sozusagen aufgefächert in einen Flickenteppich an verschiedene Terroirs. Also dadurch, dass es in diesem Languedoc und sozusagen seitlich durch die Pyrenäen sehr viele Gebirge und Mittelgebirge gibt, die sich gegenseitig beeinflussen, gibt es eben auch also die unterschiedlichsten Bodenarten, weil die sich ja dann teilweise übereinander schieben und so, ne? Mhm. Weil alle Gebirge irgendwann sich aufgefaltet haben oder sich verschoben haben und jedes Gebirge bringt sozusagen sein eigenes Gestein irgendwie mit und drückt das hoch und deswegen ist dieses ganze Languedoc eben ein Flickenteppich an verschiedenen Bodenformationen und entsprechend haben sich so ein bisschen auf diesen Bodenformationen auch unterschiedliche Weinbaugebiete sozusagen formiert und also eins ist zum Beispiel La Clappe, eins ist Fougère, Corbière kennt man vielleicht.
Kann man die so gut voneinander abgrenzen, dass man sie zählen kann oder sind die Übergänge sehr fließend dann letztendlich?
Also die kann man schon, also die sind alle sozusagen klar benannt. Ja. Die sind auch in den letzten Jahren, also das Languedoc hat eben nicht mehr diese 400.000 Hektar. Ne? Das Languedoc hat bis in die 90er Jahre hinein sozusagen ein erhebliches Quantitäts-Qualitätsproblem gehabt. Also da stimmt einfach die Balance nicht. Ne? Das Languedoc war sozusagen das Anbaugebiet in Frankreich für die billigen Weine und für die Massenweine. Und das hat sich massiv geändert. Und daran war jetzt zum Beispiel eben die Clavels auch nicht ganz unbeteiligt, weil die so Anfang der 90er auch angefangen haben, Qualitätsweine zu machen. Mhm. Aber es hat sich halt im Laufe der Zeit dann immer weiter diversifiziert, würde ich sagen. Und das Ergebnis ist zum Beispiel, dass hier auf diesem Rosé Mescladi eben drunter steht Pic Saint-Loup. Und Pic Saint-Loup ist noch eine relativ neue Appellation. Der Pic Saint-Loup ist tatsächlich ein ziemlich dominanter Berg dort in der Ecke. Mhm. Mit einem besonderen Terroir, mit einer besonderen Vermischung sozusagen von Bodenformationen und auch Einflüssen von Wind und Wetter sozusagen, weil das liegt ja natürlich nicht weit entfernt vom Mittelmeer, aber es gibt halt sozusagen durch die Berge, durch die Täler, teilweise sogar auch Einflüsse vom Atlantik, also auf der anderen Seite vom Languedoc. Ne? Und daran arbeiten sozusagen die Winzer, die dort leben, beständig herauszufinden natürlich, wo da die guten Flächen sind und was man da am besten anbauen kann. Vieles wussten die Altvorderen sozusagen auch schon, deswegen haben die auch bei diesen AOCs, also bei diesen Qualitätsweinappellationen, schon vor langer Zeit festgelegt, welche Rebsorten dort auch verwendet werden dürfen. Und das unterscheidet sich so ein bisschen von Anbaugebiet zu Anbaugebiet. Ja. Also ich glaube jetzt bei Pic Saint-Loup zum Beispiel ist es Carignan, Sanceau, Grenache, Mourvèdre, Syrah. Das sind so die fünf Rebsorten, die dort zugelassen sind. Alles eben südfranzösisch bzw. spanische Rebsorten und es darf eben im Pic Saint-Loup nur Rot- und Roséwein erzeugt werden unter dem Namen. Aber du kannst natürlich da auch einen Weinberg mit Weißwein pflanzen, hat er auch, aber der heißt dann einfach nur Languedoc und nicht Languedoc, okay. Pic Saint-Loup. So in der Richtung. Genau. Und in diesem Fall hier beim Rosé, der hat ja eine recht kräftige Farbe.
Ja.
Aber Clavels haben zwei Rosé, der andere hat noch eine deutlich kräftigere Farbe, das ist sozusagen der blassere.
Der nicht Pic Saint-Loup. Mescladin.
Der nicht Peak San Lupe, ja, genau.
Okay.
Genau. Dieser hier ist sozusagen, es sind auch zwei verschiedene Arten, wie es gemacht wird. Also das hier ist sozusagen ein Rosé, der schon stark auf Frische setzt, auf Eigenständigkeit, auch auf eine Säure. Also die Trauben sind für diesen Rosé, nur für diesen Rosé gelesen worden. Ne? Und das eben früher als die Trauben für den Rotwein. Der andere Rosé, das ist eher so ein bisschen so ein Saftabzug. Also da wurden die Trauben eher für den Rotwein gelesen und da ist dann so ein bisschen was an Saft abgeflossen und das gibt dann irgendwie einen kräftigeren Rosé, der einfach dann auch, ich sag mal, zu anderen Gerichten gereicht wird und so, ne? Und vielleicht noch stärker ein reiner Essensrosé ist als dieser hier.
Ich finde, ist das hier ein, also ich finde den, das ist ein ganz, ganz brutaler Zechwein. Also Essensrosé würde ich den jetzt nicht nennen.
Nee, ich sagte der andere. Ich meinte jetzt der andere.
Ja, okay.
Dieser dunklere Rosé ist eigentlich sozusagen der eher so der Essensbegleiter. Das hier ist genau das. Man das kann man auch als brutalen Zechwein bezeichnen. Das läuft sehr schnell, sehr sehr gut.
Ne? Ja, läuft sehr schnell, sehr gut und hat reichlich Umdrehungen.
Ja.
Also 13% ist jetzt nicht wenig. Also da kann es dir passieren, dass du dann hinterher doch nicht mehr fahrtüchtig bist.
Ja, also das ist amtlich und das ist, sind natürlich die Weine auch da unten. Ne? Also das, also ich sag mal das Gros der Weine. Es gibt ja auch Weinmacher, die irgendwie an die ganze Sache ein bisschen anders rangehen und tatsächlich auch Weine mit 11, 11,5% machen, trockene Weine. Mhm. Aber das ist schon sehr die Ausnahme. Klassisch, und das sind ja rote Rebsorten auch, klassisch ist halt schon, dass die Weine da eher bei 13% anfangen und das gilt im Zweifelsfall auch für die Weißweine dort, weil es einfach doch vergleichsweise heiß ist. Ne?
Das ist so Kräuterhonig, ne?
Mhm. Ja. Das ist Kräuterhonig. Viel Wildkräuter irgendwie drin.
Ja, genau.
Und dann eben so eine helle rote Frucht, ne? Also alles, was irgendwie so ein bisschen Säure auch hat, so rote Johannisbeeren und so ein bisschen.
Ist schon zu extrem, rote Johannisbeere.
So ein bisschen Blutorangensaft, aber alles eben relativ jung, sozusagen jung, jetzt nicht ausgereift irgendwie. Ja. Aber man hatte auch so eine Süße drin trotzdem, ne?
Ja, das die finde ich halt, ne? Toll, ja. Mhm.
Ja. Das ist
eine Süße. Und was ist denn da noch? Da ist sowas gemüsig Stangenselleriges drin, ja. Aber ohne jetzt diesen extremen Selleriegeschmack.
Ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ich dachte auch einen Moment lang an Rhabarber, aber dann eher so Rhabarber gezuckert.
Ja, Rhabarber ist wieder
aber zu sauer. Es ist nicht Rhabarber, es ist nicht wirklich Rhabarber. Ja, ja, es hat auch nicht die typische Rhabarber. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dass es noch so einen dicken Grün hat.
Ja.
Aber aber ohne unreif zu wirken. Ne?
Genau.
Aber eben.
Der macht jetzt aber nicht den Eindruck, dass der den kauft man und trinkt den sofort. Ne? Den legst du nicht weg, oder?
Also ich glaube, dass der Potenzial hat. Man sollte vielleicht einfach mal eine Flasche weglegen oder zwei. Aber tendenziell ist es irgendwie, finde ich, ist es ein Wein, den man eigentlich auch jetzt trinken will und kann. Und ob der jetzt wirklich besser wird, würde ich bezweifeln. Also nee, ich glaube, das ist schon, aber ich meine, deswegen wird er nicht nächstes Jahr nicht mehr schmecken. Also wir haben ja auch den 2019er, es gibt schon den 2020er.
Ja.
Und ich hatte mir mit Pinard Picard nochmal überlegt, welchen wir nehmen. Und dann haben wir uns für den 2019er entschieden, weil der tatsächlich einfach mehr drauf hatte, gerade als der 2020er. Also dem hat sozusagen dieses Jahr durchaus gut getan. Also der hat sich irgendwie ganz schön entwickelt und ist noch ein bisschen balancierter geworden und ist aktuell der bessere Wein.
Wer schlau ist, bestellt sich also einen Karton 2020er, stellt den weg und hat dann nächstes Jahr im Frühjahr, wenn das Wetter wieder geil wird, einen schönen Rosé da stehen.
Genau, ja, genau. Ja. So ist es. Aha. Ja, das ist, ich finde es cool. Also es
lecker.
Ist,
sehr, ne? Ich muss nachher noch fahren. Ich bin noch, darum sind wir so früh dran, weil ich muss nachher noch weg. Und ich muss ein Kraftfahrzeug bedienen, darum stelle ich den jetzt mal weg.
Ja, genau. Also nochmal, das ist im Wesentlichen ist es Syrah und ein bisschen Grenache und so ein kleiner Hauch von Mourvèdre, sagt Pierre Clavel. Und das Ganze ist eben 5 Monate gereift in Betonfässern. Ne? Also das hat kein Holz gesehen, das war nicht im Edelstahl und das sozusagen das Betonküf ist so die klassische Ausbauart eigentlich im Languedoc. Mhm. Und das wird seit 2009 arbeiten die zertifiziert biologisch.
Ja.
Und gehörten damit auch irgendwie in gewissem Maße, also die haben schon viel früher biologisch gearbeitet, aber 2009 zertifiziert. Also es ist schon so, die Clavels sind schon wirklich so ein Qualitätstreiber gewesen oder immer noch, aber vor allen Dingen gewesen. Also die gehörten schon mit so zu dieser ersten Rutsche von Winzern, die dort eben gesagt haben, wir müssen es einfach irgendwie völlig anders anpacken hier. Wir haben alte Reben, ja, wir haben fantastische Weinberge, wir haben super Terroir, warum machen wir irgendwie Weine für 3 Euro, ja? Das ist da absurd. Mhm. Und tatsächlich ging das aber eben dann auch nur über die sozusagen darüber, dass man weniger Fläche hat. Also das gab ja auch viele, viele Proteste natürlich auch von Winzern. Aber unterm Strich haben sie halt irgendwie 150.000 Hektar Fläche rausgenommen, um dem Ganzen eine Chance zu geben und dann eben so langsam aus Quantität Qualität zu machen. Ne? Und damit sind sie mittlerweile echt gut dabei, würde ich sagen. Und das eben nicht nur sozusagen in diesem Qualitätsweinbereich, sondern auch tatsächlich in diesem Landweinbereich, weil ja auch immer noch nicht jeder Bock hat, irgendwie 7 Euro oder in diesem Fall jetzt 9,50 Euro für eine Flasche auszugeben. Aber auch die einfachen Weine sind im Vergleich also viel, viel besser geworden als früher. Okay. Und auch die Genossenschaften. Es gibt viele große Genossenschaften da, weil es halt auch viele Winzer mit sehr kleinen Hektarzahlen gibt, für die es sich nicht lohnt, die Weine selber zu vertreiben. Auch die Genossenschaften haben da ganz viel getan. Und es gibt tatsächlich auch sehr viele, die HVE machen, also dieses sozusagen erstmal diese Nachhaltigkeitszertifikate sich erarbeiten und von da aus dann Stück für Stück auch tatsächlich in den biologischen Weinbau gehen.
Ja. Heißt das, ist das jetzt der Wunschvater des Gedanken oder höre ich daraus, dass sich auch in der, ich sag mal, billigeren Weinwelt ein bisschen was tut?
Doch, tut es sich schon auch.
Also die 2,95 Euro Dinger aus dem Discounter werden wir wahrscheinlich nie loswerden, weil sich da der Alkoholismus versteckt. Aber vielleicht hören die Leute auf, 5 Euro Wein zu trinken und zu glauben, sie hätten was Gutes.
Mhm. Also ich sag mal, der ausgegebene Durchschnittspreis für eine Flasche Wein, der hat sich ja mit der Corona-Zeit jetzt erhöht in Deutschland zum Beispiel. Also die Leute haben schon tatsächlich, die haben ja sehr, sehr viel mehr Wein gekauft bei Händlern, also vor allen Dingen auch online als vor der Pandemie. Das heißt, die haben viel von dem, was sie nicht in die Gastronomie getragen haben, dann für Wein ausgegeben, den sie sich haben nach Hause liefern lassen. Aber der Wein ist tatsächlich dadurch auch teurer geworden. Also sie haben sich die besseren Weine gegönnt.
Ja.
Und das finde ich schon mal ganz gut. Und also noch schöner wäre es natürlich, wenn sie jetzt wieder in die Gastro gehen, ein bisschen was essen und trotzdem sich irgendwie an die bessere Qualität gewöhnen und insgesamt dann eben auch besseren Wein kaufen. Ja? Also man kann am Languedoc ganz gut sehen, dass das auch funktioniert. Also das ist zwar insgesamt immer noch eine recht niederschwellige Geschichte mit dem Preis da, aber man hat eben sozusagen, man kann ganz gut unten anfangen und das Ganze dann Stück für Stück, wenn man jetzt die Weine aus dem Languedoc mag, dann doch eben auch höherwertiger werden. Und das Ganze sieht auch ganz gut aus in Bezug tatsächlich auf biologischen Anbau.
Mhm.
Ich muss nochmal gerade nachgucken, ich habe es irgendwie nicht mehr auswendig, aber es ist ein recht ziemlich hoher Anzahl von biologischem Weinbau mittlerweile. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber der liegt deutlich über dem Durchschnitt. Ich meine so um die 20% sogar. Und das ist dann schon recht viel. Also weil wir sind ja hier in Deutschland noch nicht mal bei 10.
Mhm.
Und ja.
Verschwinden denn davon dann auch, also es gibt ja so zwei unterschiedliche, zumindest in meiner Wahrnehmung, zwei unterschiedliche Kategorien von Billigwein in Anführungszeichen. Einmal das Discounter-Zeug und dann halt das, was du im Bistro zum Essen schnell als Hauswein ausgeschenkt kriegst.
Mhm.
Ich vermute, der Discounter ändert sich nicht. Ändert sich denn der Hauswein im Bistro oder bleibt das dann wieder gleich? Wenn jetzt von,
ich glaube, also, dass sich das, ja.
Ja, also ich würde jetzt erwarten, dass ein ja, ein gewisser Angebotsdruck dann jetzt aus den Regionen, aus den Weinbauregionen kommt, die sagen so, wir haben jetzt keinen Bock mehr, diese 2,50 Euro pro Liter aus dem Fass ab Hof zu verkaufen, sondern wir machen jetzt besseres Zeug. Aber wahrscheinlich bin ich auch naiv, oder?
Das passiert schon auch, ja. Würde ich schon sagen, dass das in diesem Bistro-Bereich schon auch passiert. Wobei natürlich die Bistros immer, also jetzt in Frankreich selber immer weniger Wein verkaufen, weil es einfach, also das, was... Das, was typisch war für Frankreich, also dass man sich mittags hinsetzt und isst und dabei auch ein Glas Wein oder zwei trinkt, das wird immer weniger. Also das geht tatsächlich kulturell verloren in gewissem Maße in Frankreich.
Warum?
Ja.
Ist das
ja, weil es schon auch
wieder wird. Also wieder die Leistungsgesellschaft oder was ist das?
Nee, ja, das wird halt, es ist halt nicht mehr opportun sozusagen, ja. Genau. Also auf dem Land findet man das mit Sicherheit noch häufiger, aber in den Städten ist es eigentlich nicht mehr so wirklich opportun und das war früher gang und gäbe. Also ich meine,
ja.
Ich habe es jetzt gerade noch gefunden, es sind tatsächlich in 22.000 Hektar Bio-Weinberge, das sind 33% der gesamten biologisch bewirtschafteten Anbaufläche Frankreichs, ja. Und 7% der Bio-Anbaufläche weltweit. Das ist schon nicht schlecht.
Ja.
Und die haben in den Zuwachszahlen gehabt von auch im also von Bio-Weinen in Discountern und LEH von 13% in den letzten Jahren, so Jahr für Jahr. Also das ist schon, da tut sich schon was.
Ja. Ja.
Ganz gut. Und,
Aber das Glas Wein zum Essen verschwindet, das finde ich, das ist so genussfeindlich. Also,
ja. Das ist genussfeindlich, aber das ist, ich glaube, das ist einfach, es ist einfach so, ne? Diese Gesellschaften sind irgendwie recht genussfeindlich geworden. Irgendwie insgesamt. Also, ja.
Ja, passt halt nicht zur Selbstoptimierung, ne? Es sei denn, man zählt die Kalorien im Wein. Was trinken wir als nächstes?
Wir trinken Legarik.
Okay, den billigen.
Den billigen, ja.
Also zumindest den
günstigen.
Den günstigen, den schwächeren, sagen wir mal so.
Genau, den günstigeren.
Ich habe dann gestern Abend, weil du ja geschrieben hattest, die Flaschen kann man ruhig am Vorabend schon aufmachen. Und ich hatte irgendwie mittags das letzte Mal was gegessen und saß dann irgendwie total besoffen auf dem Balkon, nachdem ich jetzt zwei Glas davon getrunken habe. Ein sehr günstiger Abend auch. Aber immerhin habe ich es geschafft, die Flaschen einen Abend vorher aufzumachen.
Ja, super.
War riecht schon ganz anders als gestern.
Ja, lohnt sich schon. Ne?
Ja.
Normalerweise lohnt sich das einfach, so ein Wein. Also eigentlich sollte es sich bei praktisch jedem Wein lohnen. Also auch bei gereiften älteren Weinen sollte es sich lohnen. Wenn der Wein am nächsten Tag schlechter ist, dann ist er auch nichts mehr wert. Dann also das muss er durchhalten. Ja, also die Flasche zu öffnen, einen Schluck abzutrinken, zu probieren, wie er schmeckt und dann so ein bisschen Luft in die Flasche zu lassen. Das Und ansonsten ist er einfach zu fragil und das kann natürlich bei älteren Weinen schon mal passieren, dass das passiert, aber dann, ja, dann war, hat er seine beste Zeit auch hinter sich gehabt. Mhm. Und dann schon sagen.
Legarik, was ist das denn?
Ja, Legarik ist irgendwie Legarik so ein bisschen, ne? Das ist irgendwie, also sozusagen die Rahmendaten sind auch wieder Syrah, Carignan und Grenache. Syrah ist ja sozusagen die klassische Rebsorte von der Nordrhone, also die ist im Bereich Nord zwischen der Schweiz und der Nordrhone, also die Rhone fließt ja auch durch die Schweiz, kommt von der Schweiz, irgendwo in diesem Dunstkreis sozusagen entstanden.
Pardon.
Ja.
Wein eingeatmet. Dazu muss man wissen, wer es noch nicht mitgekriegt hat, wenn ich Wein probiere, dann hänge ich mit der Nase immer sehr tief im Glas und sehr dicht über der Weinoberfläche, Wasseroberfläche, also ja. Und gelegentlich löst sich die Oberflächenspannung auf und dann habe ich den Salat.
Ja.
Der riecht. Das sind 10 Euro Wein, oder?
Clavel-Garrick.
Ja.
Genau, 59. Ich glaube, es ist genauso teuer wie der Mescladi.
9,95, der 2020er. Ja. Das ist irgendwie. Der riecht wertiger, sagen wir mal so.
Ja, das hat sich irgendwie nicht verändert, ne? Also das hat sich, das war ja damals schon irgendwie so das Ding, dass das irgendwie totale Preis-Leistungs- oder Preis-Genuss-Knaller waren, schon irgendwie, ne, in den späten 1990er Jahren sozusagen. Und das ist irgendwie oder als wir es getrunken haben, 2007, 2008 oder so. Es ist so geblieben. Das ist
damals war das ja, ich glaube, das war irgendwie so 7 € oder sowas, was der gekostet hat. Ne?
Ja, dieser einfache, der hat tatsächlich 5,60 gekostet. 5,60? Und wenn man 12 Flaschen gekauft hat, hat er sogar nur 4,60 gekostet. Das war der ganz einfache Wein.
Ja, der genau. War super.
Und die anderen, die lagen so bei 7,60 €. Das, was jetzt 9,95 € kostet, das war so damals, lag so bei 7,60 € oder 7,90 €. Okay. Also das ist, natürlich ist es teurer geworden, aber es ist alles teurer geworden. Aber es ist halt, ich meine, es sind immer noch Weine eben tatsächlich unter 10 €. Und ja. Ich finde auch, dass er einfach dafür total schön ist. Das ist irgendwie, also der riecht, wie er heißt. Es ist irgendwie wirklich diese Garrigue, das ist diese dunkle Frucht. Und der Wein ist auch wieder im Beton ausgebaut. Ich finde, das merkt man auch. Das hat irgendwie sowas. Das hat
was kalkig-kühles, ja.
Sowas, ja, genau, was kalkig-kühles. Ja,
das aber das hatte der damals, vor 10 Jahren, der Clavel hatte das auch schon. Der hatte sowas sehr, was sehr kühles, salziges, meeresbrisiges auch.
Mhm. Ja, und es ist so... Ja, es ist, also man merkt, da macht jemand mit Liebe Wein, das ist gut gemacht, aber es ist halt auch wild, ja. Und ja. Es hat, also ich meine, wenn man dort ist im Sommer und man sieht diese Weinberge und man hat dieses Zirpen der Zikaden im Ohr und man hat diese ansonsten weitgehend auch trockene, verdorrte Landschaft teilweise, aber eben diese Garrigue und Bodendecker und diesen Geruch davon. Und ich trinke so einen Wein, dann bin ich direkt da, ja, weil das es ist rau irgendwie, auch das Tannin ist irgendwie nicht geglättet, aber es ist halt nicht pelzig, aber es hat trotzdem so ein bisschen so eine raue Oberfläche, das bietet so einen leichten Widerstand, ne, und es hat halt diese schöne dunkle Frucht, ne, das gefällt mir schon sehr gut,
muss ich sagen. So, meiner ist auch ein bisschen zu kühl. Ich hatte den zu lange im Kühlschrank irgendwie, aber das macht das Ganze zu einem sehr schönen Sommerwein.
Ja, das geht auch so, ne? Ja. Und wenn es dann wärmer wird, dann wird es weicher.
Ja.
Und also weicher, seidiger irgendwie. Und dann kommt auch so eine Süße da rein. Ne? Ich meine, der hat schon auch 14,5 Umdrehungen, aber aber das macht halt überhaupt nichts, weil man spürt die nicht in Form von Hitze oder das steht nicht daneben, das ist super schön eingebunden und es passt dann auch in den Wein, ne? Sehr gut rein, finde ich.
Ach, sehr schön.
Ja, also die Farbe kommt viel von Carignan und Syrah. Also es sind sehr unterschiedliche Sorten der Syrah, eben diese Nordrhone-Sorte. Die hat ganz viel Farbe, eben auch dieses Purpurfarbene gerne. Ne? Mhm. Syrah ist ja so eine, also wenn man das so sagen darf, ist es irgendwie eine sehr maskuline Sorte eigentlich irgendwie. ja, wenn man das, also so ein bisschen grober, ungeschlachter, genau, wenn die
laut
jung
und,
ist. Ne?
Ja, protzig.
Lauter, ja, genau. So, ne? Da ist auch viel irgendwie so, da können viele Noten so von abgehangenem Fleisch drin sein und so. Ne? Aber dann auch wieder so Veilchennoten, Brombeer, Pflaume, je nachdem, Kirschen, aber eben hinten raus oft viel Pfeffer und Grenache ist irgendwie so das Gegenteil, das ist viel sanfter, normalerweise heller, hat meistens nicht so viel Farbe und wenn, dann geht es eher in so eine bräunliche Note rein, aber es hat halt sehr viel Würze und ist insgesamt viel seidiger als der Syrah. Und der Carignan, der bringt eben nochmal eine ganz eigene Würze rein. Ist auch eher eine dunkle Sorte. Also Grenache und Carignan kommen eben aus Spanien ursprünglich. Also Garnacha und Carignana heißen die eigentlich. Und sind aber eben vor irgendwann Jahrhunderten. Im Prinzip war ja dieses Languedoc und Roussillon dann eben auch lange unter spanischem Herrschaftsbereich. Und die haben sich dahin eben auch entwickelt, ne? In diese Richtung.
Ich will jetzt nicht ablenken, aber mir ist gerade aufgefallen, dass bei Pinard Bouvet La Dubé Tresor in der Magnumflasche im Angebot ist.
Genau. Die aktuelle Bouvet La Dubé Durchsage lautet. Ja. Ah, du bist schon wieder am Bestellen, ja?
Ich wollte
nur mal gucken.
Das wird alles abgebucht.
Ach so. Ja.
Oh, von Clavel gibt es noch ein Rosé. Mhm.
Wie gesagt.
Nee, es gibt noch ein Rosé. Rosé à Rougir.
Ja, das ist der dunklere, ne?
Das nee, ist der das, von den, ach so, das ist der dunklere, weil es gibt einen, genau. Es gibt den, wie heißt der hier? Mescladi, den gibt es auch in zwei Versionen. Es gibt einen Mescladi und einen Mescladi Pixanlu.
Ja, das ist einfach, weil sie die Bezeichnung erweitert haben.
Ah, okay. Das heißt,
weil bei dir steht ja jetzt auch schon Pixanlu drauf und das ist ja der 2019er.
Ah, das
ist klar. Nee, das ist einfach nur, weil sie es sozusagen spezifiziert haben. Und dann gibt es eben den Rosé Arrogé. Das ist
jetzt.
Das ist sozusagen eher dieser noch kräftigere, so ein bisschen Saftabzug Rosé. Genau. Auch schön übrigens. Ist auch ein schöner Wein, aber tatsächlich ein ganz anderer Typ, eher schon so Claret-mäßig. Also in Bordeaux gibt es tatsächlich auch zwei Bezeichnungen für Rosé. Die eine ist eben Rosé, die andere ist Claret, so wie man Bordeaux-Weine früher in England bezeichnet hat. Man hat ja früher tatsächlich die Weine eher als Rosé gefüllt, denn als Rotweine, also in vielen Ecken, weil man früher immer die Trauben mit Stielen und Stängeln vergoren hat. Und also man ist sozusagen nicht so richtig auf die Idee gekommen, das alles abzubären. Das wäre vielleicht auch denen einfach damals zu aufwendig gewesen.
Ja.
Aber die Stiel und Stängel sind halt bei weitem nicht immer reif geworden. Und deswegen hatten die Angst davor, sozusagen
zu lange die
Maischestandzeit zu lange zu belassen. Sondern die haben dann viel früher abgepresst und dann hat man halt irgendwie eigentlich eher so einen kräftigen Rosé im Glas gehabt, so vor 200 Jahren oder so, als so einen tief dunkel extrahierten Rotwein, wie wir das jetzt hier haben zum Beispiel. Ne?
Ja. Sehr schön.
Ja, finde ich auch. Das ist also Ligarik. Genau,
eigentlich. Ja, dass ich hier alles wegschütten muss. Oh Mann, ey.
Und ich finde, man kann sich auch dann, wenn man diese Weine trinkt, man kann sich recht schnell auch vorstellen dazu, was da eben an Speisen passen könnten. Ne? Das ist irgendwie ganz gut nachvollziehbar.
Ich nicht so, aber wenn du das sagst.
Okay.
Ich tue mich da immer sehr, ich gern zu allem kann ich irgendwie Salami essen.
Das ja gut, das sein. Geht auch.
Ich bin ja eher billig und grobschlächtig. So. Copa Santa. Direkt mal fast doppelt so teuer jetzt, ne? Oder? Warte mal, was hatten wir hier?
Ja, das ist etwa 18 doppelt so teuer. Euro. Das ist wirklich sozusagen der Oberklassen-Klassiker des Weinguts. Das war lange auch, glaube ich, der beste Wein des Weinguts. Mittlerweile gibt es noch einen darüber. Das hat so ein bisschen auch damit zu tun, dass er im Laufe der Zeit noch mal ein paar Weinberge eben dazu bekommen hat. In diesem Fall ist es auch so, dass sich 2017 sozusagen der Inhalt des Copa Santa geändert hat. Zwar nicht unbedingt die Ausrichtung, also ist immer noch ein Großteil Syrah und ein bisschen Grenache mit dabei. In diesem Fall sind es jetzt 20 Monate Ausbau in Eichenfässern. Aber sozusagen der Weinberg, von dem der Wein kommt, ist ein anderer geworden, weil die 2016 Weinberg in Montperrou übernehmen konnten. Das ist so 25 Kilometer vom Weinberg entfernt. Die konnten da eben so eine wunderschöne alte Lage übernehmen, wo irgendwie der Weinberg irgendwie so inmitten von Olivenbäumen und ich glaube Mantelbäumen und allem Möglichen steht und vor allen Dingen eben einen sehr kalkhaltigen Weinberg hat und viel von dem, was er gerne macht, sind sozusagen eben Weine von kalkhaltigen Böden,
weil der
Kalk einfach eine bestimmte Form von Säure in den Wein bringt, was man eben auch gerne ja so als Mineralität bezeichnet. Es sind vor allen Dingen die Säuren, die sich sozusagen durch die verschiedenen Böden verändern. Ne? Und Kalk hat halt eine ganz andere Säure, Form von Säure als ein Schiefer oder ein Basalt oder so. Ne? Das wirkt sich anders aus in der Spannung. Und er mag halt einfach diese Kalkböden und deswegen ist der sagen, dieser Copa Santa für ihn sozusagen nochmal aufgewertet, weil er eben jetzt von so einem sehr, sehr reinen Kalkboden eigentlich kommt.
Ah, okay. Und das, der nächstgroße, das ist dann Declou?
Declou, ja, genau.
Pixanlou, das ist 45 Euro direkt die Flasche.
Genau.
Das ist dann mal eine Ansage. Also das ist
zum der Grün, ja, genau.
Ja. überreife schwarze Johannisbeere.
Ah, hier kommt gerade der nächste Beluga vorbei. Der Abendbeluga.
Der Abendbeluga.
Genau, ist das dann auch der letzte, weil ich glaube...
Ach so, das ist ernsthaft der Abendbeluga.
Ja, ja, okay. Ihr habt das, glaube ich, noch in keiner anderen Sendung gehört, weil wir die immer um 8:30 machen, da kommt keiner mehr. Also der erste kommt so, glaube ich, so morgens um 6 etwa. Ja. Und der letzte kommt, ich glaube, ich, das ist jetzt der letzte, glaube ich. Ist schon ganz witzig, ja. Ja, und ab und zu kommen hier halt so diese ganzen A380 so Stück für Stück an, die jetzt ausgemustert werden, weil keiner mehr A380 fliegen will.
Mhm. Was heißt, die kommen an, die stellen sie bei dir in den Garten und dann verrotten die da? Oder?
Ja, die fliegen hier schon recht tief drüber, aber die sind nicht so laut hier wie der Beluga, weil die einfach ja diese moderneren Triebwerke haben. Nee, ich weiß nicht, was die dann in dem Airbus-Werk machen, aber...
Ich habe gerade in den Chat geguckt, Entschuldigung. Also Asia Pfanne to go war zumindest zum Rosé ein Wine-Pairing-Desaster.
Okay. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
Sehr schön.
Ja, da hättest du wahrscheinlich ein bisschen mehr Restsüße haben können für eine Asia Pfanne to go.
Ja. Der Chat ist eher der Meinung, dass es Brombeere ist, aber... Ich finde, es hat zu viel, es ist zu sauer für Brombeere. Brombeere ist süßer.
Ich finde Üppiger. Es ist schon sehr süß in der Nase, finde ich. Also nicht sehr, aber es ist deutlich süß in der Nase.
Ja, darum
also
sagte ich
auch eher, es ist Brombeere.
Echt? Darum sagte
also
ich
über, ist, ja, aber es ist auch Cassis drin. Also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also es ist auch eine deutliche Cassis-Note drin.
Genau, wieder so ein bisschen Kreuzung. So
Cassis-Likör, ne?
Ja.
Also sehr konzentriert auch. Mhm.
Ein bisschen Leder ist das. Mhm.
Ja, Leder, so ein bisschen Möbelpolitur.
Ja, genau. Stimmt, das ist noch eher Möbelpolitur als Leder. Pulliboy.
Ja. Und dann aber eben wieder diese kühle Oberfläche. Mhm. Ja, wie so ein schwarzer Stein, finde ich. So ein kühler, schwarzer,
bemessener Stein. Bild, sehr schönes Bild. So, mal gucken.
Und dann merkst du halt, dass der, wenn überhaupt, dann nur ganz wenig, aber ich denke mal, überhaupt keine neuen Fässer nimmt, sondern das ist zwar im Holzfass ausgebaut, aber er legt keinen Wert darauf, jetzt die frische Eiche drin zu haben oder Vanille oder so, ne? Sondern das ist einfach, es gibt Struktur, das sorgt für eine andere Textur am Gaumen, ein bisschen cremigere Textur, aber es ist halt... Das ist halt kein Eichenholzwein, ne? Also weit davon entfernt.
Das Ding ist jetzt seit 24 Stunden offen. Mhm. Der könnte noch 24 Stunden vertragen.
Ja, locker. Ja, kann der auch. Also im Prinzip ist der Kompassanter auch, das ist ja immer das sozusagen, also ich will jetzt nicht sagen das Tragische, aber wir trinken natürlich viele Weine im Prinzip zu früh. Aber es ist ja auch wiederum gut, die Sachen mal so früh zu probieren, einfach um zu sagen, okay, das ist halt, also gerade für dich jetzt, okay, das ist was ich mir nochmal als Paket bestelle und dann auch mal in den Keller lege. Das macht ja vielleicht der eine oder andere auch, weil man einfach sieht, der Wein ist eigentlich jung, der hat Potenzial. Also den Kompassanter kannst du locker 10 Jahre in den Keller legen, ne? Und tendenziell würde ich den eigentlich dann auch erst in 2-3 Jahren trinken, obwohl ich jetzt diese Frucht auch total schön finde. Das ist schon sehr sexy.
Aber ich merke es einfach am Pelz, dass der will noch ein bisschen atmen, so heißt es. Aber ja, super.
Ja. Also den kann man auch gut einfach in Dekanter nochmal schütten und ein Stündchen vorher und dann glättet der sich nochmal ein bisschen. Ne? Aber es ist. Genau, kommt auch im Chat. Also diese Kühle bei einem südlichen konzentrierten Wein, das finde ich auch. Ne? Das haben die beide, die haben diese kühle Note drin und das hat sehr viel damit zu tun, dass also mit der Lage des Weinbergs auf jeden Fall, weil das ja so ist, dass die natürlich tassüber in der Hitze sind, aber je nachdem, wie hoch die dann liegen, wird es schon nachts sehr kühl, ne? Auch mitten im Sommer. Und dann zieht halt vom Meer natürlich auch immer ein Wind durch Und dann kannst du es halt erreichen, dass du die Trauben eben wirklich tagsüber sozusagen schön satt reif bekommst,
ja,
die aber eben trotzdem ihre Säurestruktur behalten. Und gerade dieser Tag-Nacht-Wechsel, diese Hitze-Kühle-Wechsel, die sorgen eben auch für eine sehr starke Aromenbildung in der Traube. Und ja, das kann man hier, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Dass du einen südlichen Wein bekommst, der aber eben wirklich eine Kühle und eine Finesse hat einfach. Ne?
Und kräftig Bums, 14,5, ja. Mhm.
Ja. Genau, nochmal die Frage, der war aber im Holz, ja, also der war im Holz, aber es ist halt kein neues
Wein.
Holz oder praktisch kein neues Holz im Spiel. Ne? Also wenn, dann nur wenig und es ist eben, genau, es ist kein eichenholziger Wein.
Eichenholzig, ne, okay.
Ja. Und also wenn man es kann, dann kriegt man halt diese 14,5% wie auch gut unter. Also das ist ein Wein mit 14,5%, selbst 15%, der muss nicht heiß und alkoholisch schmecken.
Mhm.
Das kriegt man auch eingebunden, wenn man es sozusagen, wenn man es kann, wenn man weiß, weiß, wie man es macht eigentlich.
Und, ja, auch mal interessant, wie viel Prozent man schafft, ohne dass es marmeladig wird, ne?
Ja.
Winzer-Challenge.
Ja, also ich finde ja, also bei guten Portweinen bekommt, ein guter Portwein ist auch nicht marmeladig, obwohl er viel Alkohol hat und süß ist.
Ja.
Und trotzdem nicht marmeladig. Und ein guter Portwein schmeckt auch mit 18% oder 20% Alkohol nicht zwingend nach Alkohol.
Stimmt.
Würde ich jetzt mal behaupten. Also der hat natürlich eine andere Wärme dann natürlich am Gaumen, das ist schon klar. Aber also wirklich alkoholisch schmecken Weine, vor allen Dingen dann, würde ich sagen, wenn sie vor allen Dingen auch, also wenn sie zu warm vergoren werden und wenn sie dann auch irgendwann zu warm getrunken werden.
Mhm.
Also es hat eben auch wirklich sehr viel damit zu tun, wie man die Weine, bei welcher Temperatur man die Weine einschenkt. Wenn du den Copa Santa natürlich irgendwie aus dem Restaurant dir bestellst. Also ich habe jetzt letzte Woche, wir hatten einen Hochzeitstag, wir sind essen gegangen und es gab eine Flasche La Club im Restaurant, also das ist hier um die Ecke sozusagen, ne?
Ja.
Im Languedoc auch. Und ja, die
hatten... Ach so, um die Ecke, okay, jetzt habe ich verstanden.
Um die Ecke von Clavel, ja. Genau. und die hatten den Wein halt irgendwie im Schankraum sozusagen liegen, denke ich mal. Eigentlich war der 2 Grad zu warm.
Ja.
Und dann kann es dir halt schon schnell passieren, dass das irgendwie eben alkoholisch wird, wenn der Wein 14,5 Umdrehungen hat. Ne?
Wo wir bei Umdrehungen sind, Frage aus dem Chat. Was bekommt man an Alkohol ohne Reinzucht Porthefe maximal in einen Wein? Also wann stirbt die Hefe?
Ja, eigentlich so bei 15,5 bis 16%.
Okay.
Also mehr als 16% mit sozusagen mit einer Spontanvergärung sind eigentlich nicht drin.
Und wie kriegst du dann mehr da rein? Aufspritten, oder was?
Genau, also ein Portwein ist ja, also das sind ja gesprittete Weine. Die werden ja eh nicht durchgegoren, also die haben ja eh einen starken Restzucker und dann wird eben die Gärung ja mit reinem Alkohol gestoppt.
Ja.
Ja, und das ist tatsächlich unten hier auch im Roussillon erfunden worden.
Ach, guck.
Das waren die ersten da unten, die dort im, ich glaube, 15. Jahrhundert oder so haben die das. Hat es irgendwie so ein spanischer Gelehrter da, hat das da ausprobiert. Genau. Und seitdem werden dort eben diese Süßweine sozusagen erzeugt.
Mhm.
Und das sind halt auch die Weine, ja, deswegen gibt es auch Portwein zum Beispiel oder Madeira. Das sind halt die Weine, die man eben auch gut verschiffen konnte, weil die eben auf den Seereisen stabil bleiben und nicht umkippen.
Hatten wir das eigentlich schon mal? Port hatten wir mal eine Sendung, ne?
Ja, wir haben mal halt so eine Nieport mit genau. Halben Flaschen gemacht.
Ja,
das
stimmt.
War auch schön eigentlich.
Ja.
Einmal weiß und einmal eben diese beiden Ruby und Tawny, also reduktiv und oxidativ ausgebaut. Ja, aber wir können gerne noch so ein bisschen, finde ich, in Südfrankreich bleiben. Also,
ja, ne, jederzeit.
Noch, ja, also wenn das Wetter so bleibt, dann auch weiter mit Rotwein, aber
genau.
Da gibt es auch noch was anderes.
Ja, vielleicht haben wir ja Glück und es ändert sich noch ein bisschen was.
Ja.
Das ist immer durch, ne? Dann sind wir eigentlich Empfehlungen haben wir durch. Im Moment keine, weil immer noch irgendwie, warum gehe ich denn eigentlich nicht ins Restaurant?
Nö, aber wie war denn dein Urlaub so?
Ach so, Mensch, wir waren ja in St. Peter-Ording, genau. Ja. Glücklicherweise war direkt neben dem Campingplatz irgendwie die bestbewertete Fish and Chips-Bude der ganzen Region da oben, was irgendwie ganz nett war. Und ja, war saumäßig windig. Also der erste Tag, also wir sind angekommen bei so tropischen Temperaturen, irgendwie 30, 31, 32 Grad, irgendwas furchtbar heiß, Zelt aufgebaut, also Vorzelt aufgebaut, so verschwitzt, dass man erstmal duschen musste. Dann hat es irgendwann angefangen zu regnen. Dann hat es irgendwann angefangen zu stürmen mit so krassen Böen, dass ich lieber das Dach vom Bus zugemacht habe und wir unten gepennt haben. Und nach Hause gefahren sind wir dann, glaube ich, bei 16 Grad oder so. Also irgendwie so die drei Jahreszeiten außer dem Winter in einer Woche haben wir durchgemacht. Das war schon ganz eindrucksvoll.
Ja.
Ja. Und ist ganz nett so St. Peter-Ording. Also muss man aber auch nicht noch mal hin. Also was ich ein bisschen...
Ja, ich war auch bisher einmal da und dachte auch, ja.
Mhm. Ist ganz okay, kann man mal gesehen haben. Ja. Ist echt okay, ist schön. Dann gab es da so ein Restaurant, das hieß 54 Nord, glaube ich, heißt das Ding. Das ist der am weitesten im Meer stehende Pfahlbau. Und das ist so
okay.
Restaurant und Bar. Was ganz gut, die haben echt gutes Essen gehabt. Also muss man wirklich sagen, sehr, sehr, sehr gutes Essen. Und dann auch ganz lustig, wenn du halt bei fürchterlichem Sturm erstmal knietief durchs Meer musst, um überhaupt auf den Steg zu kommen, der dann zu dem Restaurant hochführt und so. Das hat dann schon ein bisschen Spaß gemacht. Aber das war's dann auch. Was ich eigentlich am unangenehmsten fand da oben war, da gibt's halt keinen Schatten.
Ich
zum Beispiel von der Ostsee nicht gewöhnt. Also, das muss ich jetzt mal sagen, von der Ostsee bin ich sowas nicht gewöhnt. Nee, aber tatsächlich, also bisher, immer wenn wir in der Ostsee waren, war es halt so, dass du irgendwie 20 Meter vom Meer weggegangen bist und dann waren da Bäume. Mhm. Und das war in der Nordsee so gar nicht. Das hat mich sehr irritiert. Also ich habe aber auch nicht so viel Zeit an der Nordsee verbracht, muss ich sagen. Ja.
Ja. Nee, ich auch länger nicht.
Ja.
Das heißt, also wir waren jetzt am Atlantik, das war irgendwie wieder total schön,
ja. Ich hab die direkt 3 Wochen gehabt, ne? Mein Gott.
Ja, aber das waren auch die ersten 3 Wochen seit mindestens 12 Jahren. Also ich habe ewig nicht 3 Wochen gemacht, aber ich werde es nächstes Jahr wieder machen, egal was kommt. Das ist einfach nochmal eine andere Form von Entspannung.
Ja.
Und nach diesem Jahr Covid und kein Garten und Kind ständig zu Hause und so, war das einfach auch echt nötig, ja. Also es war irgendwie notwendig und es war auch richtig gut. Also ich meine, wir waren ja auf dem Land, wir haben ja mal in der Stadt eingekauft, aber wir waren einfach für uns, wir haben uns da nicht anders verhalten als hier natürlich. Und aber es war einfach, das war irgendwie, die Landschaft ist einfach so schön, weil du hast nicht nur diese Küste, du hast halt im Inland auch unglaublich schöne Wälder, weil die die wirken dort irgendwie quasi noch wie mitteleuropäische Urwälder teilweise.
Mhm.
Die wirken so, als wären sie noch nie bearbeitet worden durch Forstwirtschaft und durch die den nahen Atlantik und dadurch, dass es ja vergleichsweise warm, nicht wirklich warm ist, aber eine andere Wärme hat als hier vielleicht. Aber eben auch diese Feuchte vom Atlantik, hast du halt auch total viel Farn und Moos an den Bäumen und so. Es ist einfach total schön. Auf,
ey, ich krieg wieder einen Föhn.
Ja, ich auch.
Aber ich habe ja jetzt, diese Woche ist die erste Woche. Letzte Woche ging es schon los so ein bisschen. Ich bin ja jetzt seit, ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt rechnen, 6 oder 7 Wochen moderiere ich nicht mehr im Radio.
Mhm.
Und habe jetzt auch die Arbeit, die sich dann so angestaut hatte, auch durch die Woche Urlaub und sowas, jetzt auch so langsam weggearbeitet und komme jetzt zum ersten Mal seit 6 Jahren, mindestens seit 6 Jahren, in so einen Zustand, wo ich gemütlich vor mich hin arbeiten kann und nicht die ganze Zeit total hektisch.
Super. Ne?
Schnell,
super.
Du musst diese Sendung schnell fertig schneiden, weil das muss fertig werden, weil nächste Woche hast du keine Zeit. Und ich habe diese Woche, ich arbeite gerade so sehr, sehr angenehm und wundere mich sehr, wie ich das die letzten 6 Jahre überhaupt geschafft habe, das alles zu tun, was ich getan habe.
Ja.
Katrin meinte auch, ja, ich habe mich das auch die ganze Zeit gefragt. Und hab jetzt doch sehr viel Hoffnung, dass wenn meine Auftragslage so bleibt, wie sie jetzt ist und ne, und Vrindt so bleibt, wie es ist, also so, wenn alles einigermaßen so bleibt, wie es ist, dass ich das dann auch mal hinkriegen werde, einfach 3 Wochen am Stück gar nichts zu machen. Das das könnte gut funktionieren, dann hoffentlich nächstes Jahr spätestens, vielleicht sogar noch früher schon im Winter oder sowas. Jetzt fahren wir im September fahren wir erst noch mal eine Woche in die Schweiz.
Ah, okay.
Teuerstes Land der Welt oder so ähnlich. Aber Wir haben ja jetzt einen Bus, weißt du? Das sind einfach 5 Kilo Nudeln und genug Sösken rein, dann hast du schon mal das gröbste, den gröbsten Kostenfaktor hast du dann schon mal hinter dir. Ja.
Ja. Ja, mal gucken. Ja, ich fahre eine Woche jetzt, übernächste Woche wie nach Wiesbaden und Rheinhessen so ein bisschen. Aha. Ein bisschen Weingüter besuchen und ja. Freue ich mich auch drauf, irgendwie, weil ich das jetzt auch schon lange nicht mehr getan habe.
Ich bin voll gespannt auf die Schweiz. Ich war noch nie in der Schweiz. Ich glaube, ich bin mal durch die Schweiz durchgefahren.
Okay. Ja.
Aber ich bin echt gespannt.
Eines der schönsten flachen Länder, die ich kenne.
Und Obelix, wie war es in der Schweiz?
Genau.
Nee, wir fahren erst nach Luzern ein paar Tage und dann nach Locarno. Was allein schon, du. Was schon so ein... So
weißt, wenn ihr in Luzern besuchen
werdet. Ich auch. Und aber Locarno am Lago di Maggiore, nee, Lago Maggiore, das hat schon so einen Namen irgendwie. Das ist ein Sehnsuchtsort, hört sich gut an. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird es total scheiße, aber dann habe ich hinterher wieder was zu erzählen. Das ist ja das Beste daran.
Ja.
So, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
Es gibt noch 3 Ankündigungen.
3 Ankündigungen? 3?
Ja. Alter, ja, 3. Alter. Die eine bezieht sich auf Bertram Baltes,
ja.
Der Michael, den ich schon erwähnt hatte, der schreibt, dass es nächste Woche nochmal ein paar Pakete mit diesen Flutweinen gibt.
Ja.
Also die hatten nämlich innerhalb von wenigen Tagen das, was sie angeboten hatten, direkt verkauft, was ja auch schon mal super ist, aber sie hatten noch gar keinen kompletten Überblick über alle Flaschen. Jetzt haben sie nochmal, sind sie dabei, nochmal zusammen zu packen und.
Aber das ist so cool, oder? Ne? Dass dann irgendwie, die stehen dann da irgendwie, sehen ihre Existenz wegschwimmen und du weißt halt in dem Moment überhaupt nicht, was du machen sollst und wie dir geschieht. Und dann sagst halt hier, ey Leute, könnt ihr gerade, hat vielleicht jemand eine Marke übrig? Und dann kommen auf einmal alle und sagen, ja, natürlich, ey, deine Weine haben mir so viel gegeben. Natürlich kaufe ich dir jetzt alles, was du hast, ab. Und zwar zum dreifachen Preis. Hauptsache, du machst deinen Laden wieder auf. Das finde ich
so. Kann man da auch machen, weil also man kann nicht nur das Paket kaufen, man kann sozusagen auch noch einen Spendenobolus dazu legen.
Ich finde das so schön, dass das möglich ist. Also, dass es funktioniert, dass es Communities gibt. Finde ich total irre.
Ja, das ist echt super. Also das ist irgendwann nächste Woche wieder und genau, dann sozusagen in eigener Sache am 8.9. gibt es ja wieder Live-Sendung mit Daniel Wagner.
Da habe ich Geburtstag.
Ihr kennt das schon, da hast du Geburtstag, genau. Ließ sich leider nicht vermeiden.
Ja, nee. Also wenn du mir eins von diesen Paketen schickst, dann können wir darüber reden.
Ist alles
reden.
Okay, genau. Ja, und das andere ist noch unspezifisch, weil das Datum noch nicht ganz steht, aber ich mache, weil gerade die Frage noch im Chat war, ob wir auch noch an die Rhone gehen, irgendwann hier, machen wir auch hier, aber ich mache auch noch eine eigene Sendung mit 3 Weinen aus dem Lirac. Lirac ist wahrscheinlich die unbekannteste Cru-Appellation von der Rhone, aber auch die älteste witzigerweise. Und
warum machst du die Sendung ohne mich?
Die mache ich mit Matthias Neske, einem Freund von mir aus dem Frankenland.
Mhm.
Ja, weil das vom Lirac bezahlt wird.
Okay.
Das ist eine, ne? Also ich habe die Weine ausgesucht und ich mache diese Sendung, die bezahlten Sendungen auch nur, wenn ich hinter dem Thema stehe.
Ja.
Die meisten Sendungen, Anfragen sage ich ab, aber manche mache ich sehr gerne. Loire habe ich letztes Jahr gemacht und Lirac mache ich dieses Jahr, weil ich das Anbaugebiet ganz spannend finde. Und wie gesagt, ich kann mir die Weine aussuchen, habe ich auch gemacht. Es gibt zweimal Rot, einmal Weiß, einmal Rosé und dann stehe ich da auch hinter und der Matthias, der kennt sich in der Ecke auch gut aus, der ist da auch schon häufiger gewesen und dann macht das auch Spaß tatsächlich, dann ist das eine schöne runde Sache, genau, deswegen mache ich das nicht mit dir.
Schwein!
Weil wir eine nicht kommerzielle Sendung sind.
Genau.
Ja.
Und dann müssten wir eigentlich ankündigen, wann die nächste Rindflaschen ist, aber da würde ich gerne über das Datum nochmal mit dir reden, weil es ist mitten im Urlaub. Können wir da eine Woche später?
Ah, okay. Ja, und dann sprechen wir da nochmal drüber.
Oder wir sprechen da einfach, müssen wir jetzt klären, genau. Ja.
Jo.
Dann herzlichen Dank dem Chat. Wie viele Leute haben denn eigentlich gerade wieder zugehört? Das ist doch immer so schön, dass man hier sehen kann, wie viel Live-Hörerschaft wir haben. Wobei hinten raus legen die meisten auf, weil die sagen, oh, fuck it. Naja, in der Spitze 55 Live-Hörer. Wow.
Schön.
Wow. Ja, wo war ich? Genau, der Live-Hörerschaft, vielen Dank fürs Zuhören, den Chattern und Chatterinnen, vielen Dank fürs Mitspielen. Dir vielen Dank für die Weine und die Expertise.
Mhm.
Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe suchen, einem Fischrestaurant... am Hafen und sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.